Herzlich willkommen zu den Tennisproleten, herzlich willkommen zu unserer großen Vorschau auf, ja, da ist es schon wieder das nächste Grand Slam Turnier, die Mutter aller Schlachten, Wimbledon. Und in dem Zusammenhang herzlich willkommen, Henrike.
Hallo.
Und natürlich wie jedes Mal bei unseren Grand Slam Vorschaus dabei, dieses Jahr zum 483. Mal in Folge, hallo Schwelli, hi.
Hallo, wobei ich sagen muss, ich bewundere euch, dass ihr mich nochmal eingeladen habt nach meinen grandiosen Vorhersagen in Bezug auf das letzte Grand Slam Turnier. Von wegen, es kann ja nur Sinner werden und eine von den vier Damen, die da oben stehen, wird es schon machen. So,
ja. Chapeau. Also mit dem Ruf, es kann ja nur Sinner werden, da warst du ja durchaus nicht allein.
Ja, aber ich muss auch sagen, es hat meine Vorbereitung auf diese Sendung jetzt verändert, weil ich zum ersten Mal in Vorbereitung auf so eine Grand Slam Vorschau mir eine Wettervorhersage für den Standort des Grand Slam Turniers angesehen habe. Ja.
Okay. Aber gut, dass du es erwähnst, weil wir hatten uns das letzte Mal vor Paris gesprochen. Vielleicht ganz kurz nochmal, auch wenn es für viele von euch vom Zuhören vielleicht auch schon gefühlt wieder 4 Jahre statt gerade mal 4 Wochen zurückliegt. Wie fällt dein Fazit aus? Zverev fand es cool, oder? Dass es jetzt endlich geschafft hat.
Ich fand es eine bewundernswerte Leistung von ihm in dem Sinne, dass der Druck, und das hat er ja auch selber danach gesagt, schon riesengroß gewesen sein muss, so wie das abgelaufen ist. Mhm. Also ich würde sagen, nachdem Jannik Sinner ausgeschieden ist, waren alle anderen, die im Wettbewerb noch waren, inklusive auch gerne Novak Djokovic, werden wahrscheinlich gesagt haben, oh, jetzt wird's aber interessant. Jetzt können wir ja mal gucken, was geht. Mhm. Und Zverev wird wahrscheinlich nicht zum Schlafen gekommen sein, weil er einfach noch mehr Druck hatte. Ja. Weil es ganz klar war, wenn er das jetzt nicht holt, dann wird es echt schwierig, da noch mal mental, psychologisch rauszukommen, ja, aus der Nummer.
Exakt.
Und unter diesen Umständen, fand ich, war das schon eine sehr, sehr starke Leistung.
Haben wir auch so empfunden. Und Henrike, auf der Damenseite, ich weiß gar nicht, von uns hatte keiner auf Andreeva getippt. Ne? Kannst du dich noch erinnern? Nee, auf Andreeva hatte keiner getippt von uns.
Nee, ich auch nicht. Also das glaube ich.
Nee, wir hatten entweder die Feel-Good-Story, dass es Svitolina bitteschön macht. Ja, oder
ja, das war ja der Wunsch.
Sabalenka.
Oder Sabalenka, ja.
Da sind wir ja fast schon. Oder können wir direkt eintauchen, denn wir fangen immer mit den Ladies an. Und so auch in Wimbledon, da sind wir eigentlich fast schon beim Thema. Henrike, Damendraw, Arina Sabalenka an 1 gesetzt, natürlich, Weltranglisten Erste. Aber man muss ja jetzt doch sagen, wir haben den Juni fast rum, 2 Grand-Slam-Turniere sind gespielt. Enttäuschend bisher für Sie oder ist das zu hart?
Ich glaube, das würde sie wahrscheinlich selber sagen. Also ich denke mal, dass das ihr Anspruch ist, besser zu sein, weil sie es auch anders gewöhnt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie durchaus dieses Wort selber wählt. Ob man das jetzt so hart in der Kritik dann ausdrücken muss, weiß ich nicht. Letzten Endes entsteht natürlich Erwartung auch mit Leistung, ne? Pressure is a privilege, so ungefähr. Das steht ja auch immer in der Relation, ne? Weil man es von ihr anders gewohnt ist. Aber ich denke schon, dass sie sich die French Open, aber auch dann die folgende Rasensaison schon anders vorgestellt hat.
Denn die war ja nun auch an der Stelle jetzt alles andere als, naja, doch, man muss es schon so sagen, als von Erfolg gekrönt, denn wir reden ja hier nicht über irgendeine Spielerin, sondern die über lange Phasen der letzten, ja, 12 bis 18 Monate wirklich stärkste Spielerin. Und sie hat ein Turnier gespielt, das in Berlin, das WTA 500er, ist dort, ja gut, kann man sagen, ins Halbfinale gekommen, hat dort gegen keine geringere als gegen Jessica Pegula verloren, dort aber im dritten Satz auch 1 zu 0 aufs Loch bekommen. Also ein Motivations- und Aufbauprogramm für Wimbledon sieht sicherlich anders aus, Schwerli, oder?
Ja, vor allen Dingen finde ich es halt auffällig, dass sie in Paris bei ihrer Niederlage den dritten Satz zu null abgibt und dann in Berlin noch einmal. Ich habe dieses Spiel jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist im dritten Satz. Hat den zweiten ja wohl im Tiebreak abgegeben und muss dann in den dritten. Aber das finde ich für eine Spielerin ihrer Klasse und ihres Anspruchs schon auffällig, muss ich sagen. Und ich würde da auch zustimmen, eben diese Klasse und die Erfolge der Vergangenheit. Vergangenheit hört sich jetzt an, als wäre es ganz lange her. Also auch der jüngeren Vergangenheiten noch, die begründen ja auch, dass man ja diese Erwartungen an sie hat und dass sie auch diese Erwartungen hat. Und ich glaube, dass sie das selbst so sieht, dass mindestens mal ihre Grand Slam-Bilanz zuletzt nicht diesen Erwartungen entspricht, dass sie sich da was anderes vorstellt.
Definitiv. Und was mich eben auch irgendwie wundert, ist, dass dieses Muster, oder ja, ich weiß nicht, ob es ein Muster ist, aber diese Art des Zusammenbrechens bei ihr. Wir haben das schon mal gehabt. Ich überlege jetzt gerade, in welchem Grand Slam-Finale das war. War das letztes Jahr bei den French Open, genau, ich glaube, da war das, als er auch mal so mit dem Wind gehadert hat.
Ja, das war dieses Windfinale
Genau, und
gegen
dann
das,
hat
ne?
sie doch
Ja.
aber, helft mir jetzt, mein Hirn wird dank der Hitze etwas schwächer. Sie hat doch die US Open gewonnen, oder? Letztes Jahr, täusche ich mich nicht? Doch. Doch, sie hat die US Open gewonnen. Und da sagte sie nämlich noch, ja, Mensch, also sie hätte jetzt einen echten Schritt gemacht, weil dieses totale Hadern und dann auch rapide Abbauen, gerade bei den French Open, sie hat da also dieses Buch von diesem amerikanischen Hirnchirurgen, Neurologen gelesen, da gibt es einen Bestseller, New York Times Bestseller, und das hätte ihr geholfen. Und genau daran hätte sie während ihres Finals bei den US Open an die wesentlichen Punkte auch immer wieder denken müssen. Und jetzt wäre sie da endlich über den Berg drüber. Und das, was jetzt so gerade so ein bisschen passiert, du sprachst es an mit Paris, drittes Satz hier gegen Schneider zu null, Pegula jetzt, es war nur in Anführungsstrichen Berlin. Ja, also damit sind wir mittendrin in der Damenauslosung. Sie ist für mich nicht die alles überragende und überstrahlende Favoritin, wenn wir sagen, wer gewinnt bei den Damen Wimbledon, was wir immer normalerweise am Schluss fragen. Aber durch die Überleitung jetzt sind wir eigentlich mittendrin so bei den Top-Spielerinnen für dieses Turnier. Und deswegen vielleicht fangen wir mal an, Schwelli, bei dir. Wen siehst du denn ganz vorne so in der Favoritenrolle? Auch mit Blick eben jetzt auf die Auslosung, so wie die Würfel gefallen sind.
Also ich finde das wieder ähnlich schwierig wie vor Paris, weil die ganz Großen, da hat sich eben nicht wieder keine rauskristallisiert, die in irgendeiner Überform ist. Ich meine, Elena Rybakina, deren Spiel ja irgendwo wie für Rasen geschaffen scheint, hat auch ihr erstes Spiel in Berlin verloren. Nur so als Beispiel. Plus, ich weiß nicht, ob ich da übertreibe, aber irgendwie kommt da jetzt auch noch die Sondersituation Serena Williams dazu.
Ja, du sprichst den Elefanten im Raum gleich an. Also nur rein damit, ja.
Wo ich aber halt sagen muss, auch da kann ich zumindest überhaupt nichts zu sagen. Denn was weiß ich, in welcher Form sie sich da präsentiert? Ich schaue oder ich traue Serena Williams schon zu und ich hoffe, dass sie sich das gut überlegt hat, da auch im Einzel. Ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass sie nur im Doppel antritt. Jetzt macht es im Einzel auch. Also denke ich, hoffe ich, dass ihre Form stimmt und dass das nicht zum Scheitern in der ersten oder zweiten Runde verdammt ist. Aber inwieweit das jetzt wirklich das Turnier beeinflusst und ob sie da wirklich Richtung zweite Woche oder gar Titel und so mitspielen kann, das steht für mich komplett in den Sternen. Woher soll man es wissen? Keine Ahnung.
Ja, man kann das natürlich relativ schwer einschätzen, aber es ist natürlich so, dass die Auslosung, du hast es angesprochen, Schwelli, bei den Damen ein bisschen ähnlich liegt, finde ich, Henrike, wie vor den French Open, wie vor Roland Garros und damit natürlich das Thema Serena Williams in den ersten Tagen, Fragezeichen, so sie denn ihre erste Runde übersteht und damit in der ersten Woche bestimmen wird. Denn Serena Williams hat in der ersten Runde die gute Maya Joint aus Australien zugelost bekommen. Rein von den Namen her sollte das machbar sein, aber wir wissen nicht, wo Serena steht. Aber sollte sie das gewinnen, kommt es gleich zu einem absoluten oder wahrscheinlich absoluten Publikumshype, denn sie trifft dann, wenn alles so ausgeht, wie es ausgehen soll, auf die Philippinin Alexandra Ayala, die ja seit gefühlt einem Dreivierteljahr bei jedem Grand Slam die Nebencourts komplett sprengt, was die Zuschauer, den Zuschauer-Zoo-Strom angeht. Ja? Und selbst wenn sie das gewinnen sollte, würde sie in der dritten Runde auf Iga Swiatek treffen. Henrike, würde ich sagen, Mahlzeit, oder?
Wenn sie denn mal auf Swiatek trifft. Die hat nämlich in der ersten Runde Taylor Townsend vor sich. Und Swiatek hat jetzt auch nicht die allerbeste Rasensaison gespielt. Da habe ich mir zumindest auch mal im Sinne von, muss man mal drauf gucken, wenn es läuft, wie es aussieht, drauf gepackt.
Absolut. Aber, und ja. Es käme noch dazu bei Swiatek, selbst wenn sie erste Runde gewinnt, in der zweiten könnte sie auch auf eine zwar inzwischen nicht mehr in Topform, aber immer gefährliche Karolina Pliskova treffen. Also das hat es in
Pliskova,
sich.
Ja, und Pliskova hat seit ihrer Rückkehr auch, finde ich, eine enorme Leistungssteigerung hingelegt. Also klar, das ist immer so ein bisschen spekulativ, aber sie hat jetzt durchaus gezeigt, dass sie da an ihre Leistungen noch anknüpfen kann. Ja, muss man mal gucken. Also es ist auf jeden Fall für jede der Spielerinnen, die da in diesen paar Zeilen oder in diesem Bereich des Draws ist auf jeden Fall ein hartes Brett, auch für Williams. Andererseits, wenn sie da durchkommt, dann kann man auf jeden Fall mit ihr rechnen. Ich finde, das ist ja wieder so ein Draw, wie bei den French Open wir das auch hatten. Da wird es dann richtig spannend, wenn die ersten Runden gespielt sind und du einfach gucken musst, wie sich das dann zusammenfindet. Mhm. Weil ich finde, jetzt ist an vielen Ecken noch so ein Kann-Wert dran. Ne? Es müsste, so nach Motto, es müsste auf dem Papier so ausgehen, aber könnte durchaus auch anders sein. Und ich glaube, um dann wirklich eine bessere oder eine validere Antwort geben zu können, müsste man einfach mal schauen, wie das weitergeht. Denn nehmen wir zum Beispiel mal Andreeva, ne? French Open super. Und danach hat sie sich dann ja auch schwerer getan. Ist natürlich auch immer noch mal eine andere Ecke. Klar, nach dem ersten Grand Slam sei ihr das auch gegönnt. Ne? Aber es ist ja noch nicht mal so, dass du jetzt irgendwie sagen kannst, da hat sich jetzt sie dann irgendwie noch mal durchgesetzt. Also alle, die jetzt gewonnen haben, Turniere sind ja, wenn ich das richtig erinnere, noch nicht Inhaberinnen eines Grand Slams. Die erste, die jetzt ihren Stempel da drauf drücken könnte, wäre Naomi Osaka. Und das finde ich interessant, weil die wirkt jetzt von allen, wo du sagst, sie haben schon einen Grand Slam und sind dem Feld fast noch mit am stabilsten, so für die letzten anderthalb Wochen.
Ja, vielleicht kann uns ja ein Mann die Antwort auf die Frage, wie ist Serena einzuschätzen, geben, der ja quasi seiner täglichen Jobs vielleicht doch noch näher an der einen oder anderen Nachricht sitzt als wir drei das sind. Hallo Daniel.
Hallo, aber ja, da erwartest du sehr viel von mir,
Daniel, die
denke
Frage
ich mal.
ist, kannst du uns sagen, was kann Serena Williams noch? Und wenn ja, wie viel?
Also, wenn man ihrer Schwester Venus glaubt, ist es ja so gewesen, dass sie vor ein paar Jahren als beste Spielerin der Welt aufgehört hat und sie auch nicht daran zweifelt, dass sie das eigentlich immer noch ist. Nun möchte ich Venus Williams nicht absprechen, dass sie keine Ahnung von Tennis hat, aber ich glaube, dass da schon eher die Schwester als die Tennisspielerin gesprochen hat. Ja, es ist natürlich wahnsinnig schwer zu sagen. Also, ich finde ehrlich gesagt sogar Maya Joint als Gegnerin, so eine Spielerin, die zwischen 50 und 60 steht, mit am interessantesten, weil ich glaube, wenn sie jetzt eine Topspielerin bekommen hätte, dann hätten alle gesagt, na ja, sie hat ja so ein bisschen Lospech und dann ist sie natürlich direkt rausgegangen. Wäre das jetzt vielleicht eine ganz unbekannte Qualifikantin gewesen, die vor allem auch noch nie in dem Leben auf Sand, sag ich schon, auf Rasen gespielt hat, dann hätten alle gesagt, na ja, der Sieg ist ja nichts wert, weil so eine besiegt sie natürlich durch ihre Erfahrung. Maya Joint ist so eine Spielerin für mich, die immer so dazwischen steht. Also die ja durchaus auf der Tour schon bewiesen hat, dass sie wirklich solide Ergebnisse sammeln kann, die auch ein bisschen Erfahrung schon mitbringt und die, glaube ich, deswegen echt ein ganz guter Richtwert ist, damit wir so ein bisschen besser und schlauer sein können in der Frage, wo steht Serena Williams? Um es aber so weit schon mal zu tragen, ich glaube, wenn sie auf Iga Swiatek wirklich in einer dritten Runde treffen würde, was bedeutet, sie muss erst mal zwei Matches gewinnen, glaube ich nicht, dass sie da Chancen hätte. Auch wenn Iga Swiatek, ihr habt es gerade gesagt, natürlich jetzt nicht irgendwie ihre beste Rasensaison abgeliefert hat. Aber ich glaube, spätestens da wäre Schluss.
Da gehe ich mit, denn eins dürfen wir nicht vergessen, wir sind zwar noch lange nicht beim Herren-Draw, aber ja, Überspieler und Überspielerin, Serena Williams und auf der anderen Seite Novak Djokovic, auch sie können sich nicht gegen den Lauf der Zeit und gegen den Zahn der Zeit wehren. Und es drängen eben einfach auch von unten Junge nach, die dann vielleicht nicht ganz die Erfahrung haben, vielleicht auch nicht die Schlaghärte dafür, aber letzten Endes einfach von der Physis dann doch auch überlegen sind. Und Schwelli, gerade wenn wir über die Jüngeren sprechen bei den Damen, dann muss ich dich natürlich fragen, was meinst du, Mira Andreeva? Henrike hat schon kurz angeteasert. Der Wechsel von Sand auf Rasen ist immer schnell in jeglicher Hinsicht, ja, und er ist kurz, ja. Hat man da vielleicht zu hohe Erwartungen, dass man sagt, naja, sie hat jetzt, oder hat Henrike da zu hohe Erwartungen, wenn sie sagt, naja, sie hat bisher jetzt nicht geglänzt in der Rasensaison? Oder dürfen wir uns da auf Mira freuen in Wimbledon und hat sie eine Chance in ihrer Auslosung?
Also du hast es schon ganz richtig gesagt. Ich finde, es geht dann halt nach Paris extrem schnell weiter. Gerade für so eine junge Spielerin, die so einen großen Erfolg dann da gefeiert hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da einfach mal so ein bisschen die Spannung abfällt und man vielleicht nicht so konzentriert und bissig auf dem Platz ist, wenn man dann in Bad Homburg gegen Alexandrova spielen muss. Soll. Also ich würde da jetzt nicht zu viel hinein interpretieren. Andererseits, klar, wenn das nicht passiert wäre, wenn sie da nicht im ersten Match verloren hätte, sondern sich bis ins Finale durchgespielt hätte, dann sähe es anders aus. Dann wüssten wir, sie ist auch in guter Rasenform oder so. Also ich wiederhole mich leider, aber auch bei ihr weiß ich nicht so recht. Das wird wirklich, wie bei vielen anderen, werden das die ersten Runden zeigen, was da möglich ist. Von der Form bei Serena Williams auch vom Körper, ne? Also wir haben gerade drüber geredet, so dritte Runde, Świątek oder so, da hat sie dann auch schon zwei Runden gespielt, falls es davon dazu kommen sollte. Das ist ab einem gewissen Alter ja dann auch ein zusätzliches Problem, dass man vielleicht in einem Spiel und dann irgendwie eine Woche oder drei Wochen später immer noch sehr, sehr gut Tennis spielen kann, aber in so einem Zwei-Tages-Rhythmus ist schon sehr viel schwieriger wird. Ja, aber das wird nicht, Andrea, was Problem sein, aber ihr Problem wird sein, dass sie jetzt natürlich auch noch mehr zu den Gejagten gehört. Und ich denke, auch ihre Anspruchshaltung auch einfach da ist, dass sie weiter Erfolge haben will.
Also das letzte bisschen sozusagen Unbekümmertheit jetzt damit dann eben auch verschwunden ist. Und zudem muss man auch sagen, Henrike, ist sie natürlich in einem, ohne dass wir jetzt alle vier Viertel im Detail durchgehen, aber das Viertel, in dem sie gelandet ist, ist schon echtes Popcorn-Viertel. Denn wir haben die eingangs besprochene Arina Sabalenka drauf, wo man natürlich kritisch hingucken wird und deswegen da die Aufmerksamkeit drauf sein wird. Wir haben Andreeva als die Titelträgerin aus Paris. Die kann in ihrer zweiten Runde gleich gegen eine nicht ganz unbekannte Barbara Krejcikova treffen, die ungesetzt ist, aber bei dem Turnier alles andere als unbekannt ist. Ebenfalls, das wird zu beweisen sein, was sie dort kann, Maja Chwalinska, die ja in Paris für Aufsehen gesorgt hat. Ob sie das auf dem Rasen wird abrufen können, sei mal dahingestellt, aber die kommt gegen eine Qualifikantin. Und wir haben die ja allseits beliebte und dann doch immer noch mal irgendwann demnächst noch mal für einen Titel gut dastehende Karolina Muchova drin. Und wir haben Naomi Osaka, die scheinbar ein bisschen in Form ist, denn die hat heute am Freitag in Bad Homburg ihr Halbfinale gegen Qin Yu Wang gewonnen, steht also im Finale von Bad Homburg und tobt da auch noch mit rum, neben Local Hero Emma Raducanu. Also Henrike, dieses Viertel wird dein Lieblingsviertel wahrscheinlich von der Auslosung, oder?
Ja, unbedingt. Wobei, das ist ja auf jeden Fall das Inform-Viertel oder zumindest zur Teil. Weil Muchova hat jetzt auch gerade in der Tomburg das Finale erreicht. Insofern, das gibt übrigens ein schönes Finale dann. Insofern haben wir da natürlich auch viel Alarm drin. Dann Emma Raducanu mit drin, wo wir wissen, was sie auf Rasen technisch kann. Ostapenko, gut, die hat jetzt gegen Maria aufgeben müssen. Ich hoffe mal, dass das nur mehr so ein Sicherheitsding war. Die ist auf Rasen auch nicht zu unterschätzen. Die ist immerhin auch ins Halbfinale gekommen von, was ist das, Nottingham?
Ja.
Nottingham. Insofern ist das halt einfach ein dick gepacktes Viertel. Dann schwirrt da noch eine Bianca Andreescu rum, die sich durch die Qualifikation spielen musste. Dann Siniakova gegen Qin Wenjing. Je mehr ich drauf gucke, desto mehr wird das ja hier zum Todesviertel. Aber das Interessante ist, weil wir ja gerade über Mira Andreeva gesprochen haben, ich habe tatsächlich dieses Viertel für mich halt einfach darunter betrachtet, wie Sabalenka durchkommt, einfach um mal zu gucken, wie halt die topgesetzte Spielerin, was sie so vor sich hat, und habe mir da tatsächlich als Warnung Andreeva hingeschrieben, weil ich mir dachte, wenn die aufeinandertreffen, hätte ich je nachdem vielleicht Andreeva sogar den kleinen Vorteil gegeben oder zumindest mal gesagt, sie ist eine harte Gegnerin.
Ja.
Weil eben die Dynamik gerade so ist, wie sie ist.
Absolut, aber wie gesagt, es kann da in dem Viertel viel passieren. Gerade, du hast es angesprochen, mit den beiden Finalistinnen von Bad Homburg, Muchova und Osaka, und gute Nachricht
so,
für die.
Ach so, und Barbora Krejcikova schwirrt da auch noch rum. Die hat die ganze Kiste ja auch schon mal gewonnen.
Absolut. Die gute Nachricht sicherlich für insbesondere hier Muchova und Osaka, die obere Hälfte des Damen-Draws, die sind erst am Dienstag dran. Also da müssen die morgen nach dem Finale nicht nach London hecheln, sondern können ganz in Ruhe anreisen. Es startet bei den Damen zuerst die untere Hälfte des Draws am Montag und bei den Herren die obere. Aber Daniel, vielleicht die Frage an dich. Jetzt haben wir ganz viel schon über US-Amerikanerinnen gesprochen, über Weltranglisten, erste Japanerinnen, die schon mal Grand Slams gewonnen haben und eine junge Russin. Was traust du denn unseren Deutschen zu? Deutschen Spielerinnen?
Also, als ich mir die Auslosung heute Vormittag angeguckt habe, muss ich sagen, habe ich so einen kleinen Schreck bekommen, weil das, ich glaube, da kann man schon ein bisschen von Lospech sprechen, würde ich sagen. Tatjana Maria, die hat Julia Putintseva zugelost bekommen. Da war mein erster Gedanke, ja, die kann sie schlagen. Und das wäre auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Match, da würde ich einzig und allein Eintritt für bezahlen. Das kann, glaube ich, sehr unterhaltsam werden, wenn Tatjana Maria Julia Putintseva mit ihrem Slice irgendwann zur Weißglut bringt. Aber die anderen Spielerinnen aus Deutschland, also gerade Tamara Korpatsch mit Coco Gauff, natürlich irgendwie noch das härteste Los, aber auch Laura Siegemund, Ella Seidel hat es erwischt, Eva Lüss, treffen alle halt aufgesetzte Spielerinnen. Und das ist auf dem Papier natürlich echt ein Brett. Das bedeutet natürlich jetzt nicht automatisch, dass sie alle chancenlos sind, um Gottes Willen. Aber es hätte natürlich schon eine Ecke einfacher sein können. Und also auch bei einer Putintseva weiß man nie. Es ist auch leider durchaus möglich, dass wir nach den ersten zwei Tagen da sitzen und keine deutsche Spielerin mehr im Feld ist. Das wäre dann, glaube ich, bei der Auslosung zumindest für mich jetzt keine Nachricht, weswegen ich das deutsche Damentennis in Frage stellen würde, sondern wo ich sagen würde, sowas kann halt dann gerade bei den Gegnerinnen auch einfach mal passieren.
Ja, wobei das deutsche Damentennis ja scheinbar ständig in Frage gestellt wird. Und zwar Land auf, Land ab, bis hin zu Becca Petkovic. Aber Schwelli, Daniel hat es angesprochen, ja, Lospech kann man schon sagen. Gleichzeitig, wenn ich drauf gucke auf die Auslosung, wird es mich nicht wundern, wenn am Ende die beiden ältesten deutschen Spielerinnen es in Runde 2 schaffen. Nämlich sowohl Tatjana Maria mit ihrem, Daniel hat es angesprochen, mit ihrem Slice, als auch die Laura Siegemund gegen Elise Mertens, der rechne ich noch die größeren Chancen aus, die ja durchaus auch ein sehr unangenehmes Spiel haben kann, während eben Eva Lüss gegen Diana Schneider, Ella Seidel gegen die Berlin-Siegerin, ja, Lina Noskova. Und wen haben wir noch? Genau, Tamara Korpatsch gegen Coco Gauff. Schwelli, aus DTB-Sicht alles andere als toll, oder?
Ja, euren Ausführungen kann ich da wenig hinzufügen. Also wenn man eine Auslosung hat, wo man sagt, Tatjana Maria gegen Putintseva, das ist schon so mit die beste Chance, eine zweite Runde zu erreichen und dann vielleicht über Laura Siegemund sein, noch gegen Mertens auch noch machbar und ansonsten wird es schwierig, dann ist es eine doofe Auslosung aus deutscher Damensicht, auf jeden Fall. Und ich würde da ganz mit Daniel gehen. Es wäre jetzt nicht die totale Überraschung, wenn da alle sofort rausgehen. Das ist im Bereich des Möglichen. Muss nicht sein, aber wir wollen ja auch positiv sein und haben ja auch zwei rausgestellt, wo die Wahrscheinlichkeit weiterzukommen vielleicht etwas größer ist. Aber es ist schon doof gelaufen. Ne? Man kann auch mal eine Weltranglisten 80. oder 100. in der ersten Runde bekommen. Und das ist auch schön. Und das ist halt gar nicht passiert.
Ja, definitiv. Also drücken wir mal die Daumen. Wir haben es in den letzten Sendungen häufig schon so gehabt, dass wir sowohl übrigens bei den Herren, Klammer auf, außer Alexander Zverev, Klammer zu, als auch bei den Damen eine üble zweite Runde vorhergesagt haben. Und irgendwie hat es dann doch immer eine oder einer zusätzlich zu Alexander Zverev weitergeschafft. Und wir haben Spaß gehabt. Insofern schauen wir mal da drauf aus deutscher Sicht, wie das aussieht. Am Ende des, ich nenne es jetzt mal ersten Spieltages, sprich wenn alle mal gespielt haben, sprich am Dienstagabend, wird man dann mehr wissen. Was mich freut im Gegensatz zum, zu den letzten beiden fast Grand Slams, aber in Paris war es ganz auffällig, Henrike, da hatten wir diese Unwucht drin, dass wir gesagt haben, so eine Hälfte, da macht's Peng und in der anderen Hälfte, boah, da ist ja gar nichts los, hoffentlich wird das Turnier nicht zu langweilig. Ich glaube, das können wir bei den Damen so nicht sagen. Wir haben dieses Kracherviertel in der oberen Hälfte angesprochen, die aber in einem zweiten Viertel noch mächtig ergänzt wird mit Pegula drin, mit einer Belinda Bencic, die in Wimbledon auch durchaus, auf die man achten sollte. Coco Gauff ist immer eine Nummer. Aber eben dieses, dann könnte man meinen, dann fällt die untere Hälfte ab, aber eben die untere Hälfte wartet eben auf der einen Seite mit der Serena Williams Story, mit der Titelverteidigerin Iga Swiatek, mit der ebenso letzten Finalistin Anisimova und Rybakina, die, Schwelle, du hast es eingangs gesagt, eigentlich sowas wie eine Top-Favoritin sein sollte, Fragezeichen. Ich mache ein Ausrufezeichen hinten dran. Henrike, an dich die Frage. Sitzt deine Favoritin eher in der unteren Hälfte und siehst du die eben auch so ähnlich ausgewogen im Vergleich zur ersten Hälfte oder sitzt deine Favoritin für den Wimbledon-Sieg in der oberen Hälfte?
Das Dumme ist, ich habe noch keine Favoritin.
Achso, ich dachte schon, du sagst jetzt, du hast noch gar keine zweite Hälfte. Das wäre doof gewesen.
Doch. Also ich habe mir die Hälften angeschaut und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was ich sehr schön fand, weil alle Viertel so ihren eigenen Reiz haben. In jedem Viertel ist irgendwer drin oder läuft aufeinander zu, wo man sagen kann, das wird echt Spaß machen. Das muss man sagen, ist wirklich sehr, sehr ausgewogen in diesem Jahr und alle Viertel haben auf ihre Art und Weise ihre schwierigen Momente. Insofern glaube ich, kann man sich da echt drauf freuen, dass man auch mal gucken kann, wie die dann so durchlaufen, diese sehr ausgeglichenen, aber eben stark ausgeglichenen. Weil manchmal hat man das ja auch so, dann verteilt sich das zwar alles ordentlich über das gesamte Draw, aber man ist so ein bisschen, ja, okay, es hat sich gut verteilt, aber nicht interessant verteilt. Und das, finde ich, ist hier anders. Wen würde ich denn... das ist schwierig. Eigentlich habe ich ja gedacht, warum gibt man dann nicht mal eine Eala oder eine Noskova irgendwie so, das Votum?
Okay.
Aber Eala halt Williams, da muss man einfach mal gucken. Noskova, die übrigens nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel gewonnen hat in Berlin. Aber dann frage ich mich halt wieder, kommt das dann dazu? Ne? Können die sich durchsetzen oder verlangt man da dann am Ende nicht so viel? Oder wenn ich mir hier angucke, auch eine Iva Jovic, die teilweise brutal gut auf Rasen gespielt hat, also tolle Matches, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wen ich nehmen soll. Da muss ich vielleicht wieder wie letztes Grand Slam machen. Ich suche mir einfach meine Wunschkandidatin und das wäre Karolina Muchova.
Okay, ja, aber warum nicht?
Ja, also ich meine, es ist ihr Belag und sie kann es auf jeden Fall. Und wir wissen, dass Tschechinnen ja traditionell nicht die schlechtesten Grand Slam-Schnitt haben.
Absolut.
Dann mache ich das halt wieder.
Dann machst du das halt wieder. Und Schwelli, du?
Ja, ich bin da ähnlich unschlüssig wie Henrike. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, da ihr mir ja dieses erste Viertel mit unglaublich vielen tollen Spielerinnen so ans Herz gelegt habt, dann würde ich sagen, dass diejenige, die sich da durchspielt, es dann aber auch wirklich verdient hat.
Okay, schön.
Da springt mir dann auch Muchova wieder ins Auge. Die habe ich aber, glaube ich, beim letzten Mal auch schon als meine Siegerin der Herzen genommen. Ich würde dann einfach mal Naomi Osaka nehmen, weil es mir auch vollkommen egal ist, was die vorm Spiel anhat. Und
Hauptsache, sie gewinnt am Ende.
Trägt. Ich nehme Naomi Osaka.
Sehr schön. Daniel, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich finde witzig, dass sich alle so auf dieses erste Viertel jetzt konzentrieren, weil ich hatte heute Nachmittag nämlich auch schon einen Artikel gelesen von einem amerikanischen Journalisten, der sich auch damit auseinandergesetzt hat, wie wunderschön dieses erste Viertel doch ist und dass das Sportliche eigentlich das interessanteste Viertel von allen Draws ist, was es in Wimbledon dieses Jahr gibt, wo ich dann so dachte, ja, jetzt hat er das irgendwie so hochgejubelt, also wird sich da nachher irgendwie Harriet Dart oder so durchsetzen. Und ich muss aber sagen, so von meinem Grundgefühl, das teilen wir ja scheinbar irgendwie alle, wobei Tobi, du kannst ja gleich auch nochmal deinen Tipp abgeben, aber ich habe auch immer so das Gefühl, dass wir in 2 Wochen eine Siegerin sehen werden, ja, die wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm haben. Also, dass es wirklich in die Richtung geht, eine Emma Raducanu erlebt plötzlich ihre Wiederauferstehung aus irgendwelchen Gründen, auch jetzt zu einem Zeitpunkt, wo man da gar nicht mit rechnet. Oder es gibt irgendeine junge Spielerin, die noch keinen Titel vorweisen kann und das Turnier ihres Lebens spielt. Irgendwie so in die Richtung geht's. Wenn das nicht so wird, dann sage ich, wird Elena Rybakina Wimbledon gewinnen.
Na, siehst du mal, da sind wir uns ziemlich einig und nah beieinander. Das Wesen an so Überraschungen liegt ja genau darin, dass sie sehr schwer vorherzusehen sind. Deswegen kann ich dir nicht sagen, welche dieser von deinem Suchprofil, ja, welche Spielerin da jetzt genau reinfällt und das wahrmachen wird. Auszuschließen ist, und das ist ja irgendwie das Schöne und auch immer wieder Faszinierende im Tennis, ist es nie. Aber ich bin da ganz nah bei euch dran. Ich denke, dass aus diesem oberen Viertel eine durchgehen wird ins Finale. Das wird Naomi Osaka sein und die wird im Finale auf Elena Rybakina treffen. Ich würde es Naomi Osaka wünschen, dass sie Wimbledon gewinnt. Ich glaube aber, am Ende macht das Elena Rybakina. Das ist mein Tipp. Genau. Ja, jetzt habe ich kurz Luft geholt, als würde jetzt eine Werbeunterbrechung kommen. Die gibt es aber bei uns nicht. Ihr kriegt unsere Sendung immer
Trinkpause.
umsonst. Ja, genau, Hydration Break. Wir nutzen diese kleine Trinkpause, kurz euch zu informieren, dass ihr natürlich, wenn ihr das hört, noch an unserem Tippspiel teilnehmen könnt. Wim Be Hot geht einfach auf Instagram oder bei X und meldet euch schon an. Kostet nichts, macht aber eine Menge Spaß. Dort müsst ihr jeden Tag eine Siegerin und einen Sieger tippen. Einfach nur ein Match richtig, ist ganz einfach. Und dann seid ihr in der nächsten Runde. Wenn ihr dazu Lust und Laune habt, gerne bis Sonntag könnt ihr euch da noch anmelden. Ab Montag 11 Uhr ist dann vorbei. Wer da nicht mit an Bord ist, ist raus. Raus bei den Herren ist diesmal. Es war ruhig eigentlich im Vorfeld jetzt auf Wimbledon. Keine neuen Hiobsbotschaften. Raus ist nach wie vor Carlos Alcaraz. Drin dagegen, wie erwartet, ist an die Nummer 1 gesetzt Jannik Sinner. Mit dabei ist Novak Djokovic. Mit dabei ist der frisch gebackene French Open-Sieger Alexander Zverev und. Ja, Henrike, wo fangen wir denn an? Vielleicht mal an einer ganz anderen Ecke. Ich habe an dich denken müssen und habe gedacht, du hast dir bestimmt ein magentafarbenes Herzchen um die Partie gemacht, Nummer 85 gegen Nummer 86. Stan Wawrinka gegen Matteo Berrettini. Stimmt's oder habe ich recht?
Ich wüsste nicht, warum ich mir da ein magentafarbenes Herz drum machen soll, aber ich habe mir zumindest ein Kreuz dran gemacht im Sinne von, könnte man mal drauf gucken.
Ich habe, ja, okay. Ja.
Ich dachte ein
Nein!
Kreuz, weil da die Karriere, die
Ja.
Wimbledon-Karriere von Stan Wawrinka beerdigt wird, aber.
Das stimmt. Und ich meine, gegen den ehemaligen Finalisten ist das. Ja, durchaus schwierig. Aber ich musste ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, und da tut man wahrscheinlich Berrettini eigentlich ein bisschen Unrecht, aber weil der halt auch so lange weg war, es fühlte sich ein bisschen an wie aus einer anderen Zeit.
Ja,
Ich hatte
ja.
das Gefühl, das ist so ein Retro-Match. Und dann dachte
Total.
ich, naja, Moment mal, aber eigentlich verdient Berrettini das nicht, weil bei Wawrinka kann man ja wirklich von einem Retro-Match reden. Keine Frage, aber Berrettini eigentlich nicht. Nur wie gesagt, der Arme ist ja dauerverletzt und deswegen so lange weg. Es hat auf jeden Fall, glaube ich, noch mal so für den einen oder anderen vielleicht so einen leichten nostalgischen Charme, eben weil es das so lange nicht mehr gab.
Ja, es ist so, ich glaube, es ist deswegen Retro, weil über Wawrinka, das muss man nicht argumentieren, wieso, weshalb, warum. Aber bei Berrettini, weil er halt in einem Alter ist und einer aus dieser Riege ist von Spielern, die, wenn die Götter ihm dann doch nur mehr gewogen gewesen wären, man halt doch auch einmal so einen Pokal von einem der vier Großen nach oben hätte recken wollen sehen. Boah, das sind jetzt zu viel Verben in einem Satz. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Genauso wie das mit Grigor Dimitrov der Fall ist. Genauso wie das mit bis vor kurzem Alexander Zverev der Fall war und, und. Weißt du, und Berrettini fällt da so ein bisschen rein, so nach dem Motto, man hat das Gefühl, da war so ein Moment, so ein Window of Opportunity, aber das hat er damals nicht nutzen können und dann kamen viele Verletzungen und jetzt ist der Zug irgendwie abgefahren. Henrik, ja,
Ja,
oder
ach
Schwelli,
so,
genau. Nee, ja.
ich finde, bei Berrettini war es ein paar Mal so, dass er sowohl auf Rasen als auch auf Hartplatz ja gefühlt Tage, Wochen bis Monate lang seinen Aufschlag nicht verloren hat, aber dann irgendwann in einem Viertelfinal-Match oder so, oder Wimbledon war ja auch mal Finale und so, dann aber eben ganz schön oft. Also er konnte wirklich eine überragende Form und auf Rasen war ja auch oft überragend. Leidtragender war da ja auch schon mal in Wimbledon Alexander Zverev. Er konnte das halt tatsächlich, wie du sagst, nie in diesen einen großen Sieg ummünzen. Das ist richtig. Und dann ist es halt so, gesundheitlich beziehungsweise von der Verletzungsanfälligkeit runtergegangen, dass ja, ich glaube auch alle das tragisch gefunden haben, wie es jetzt in Roland Garros wieder zu Ende gegangen ist. Weil
Ja.
das ja eigentlich schon so ein bisschen die Feel-Good-Story war und hätte sein sollen. Und da kam es dann auch mal wieder. Also bei Berrettini, also ich glaube schon, dass er, wenn er gesund ist, dass er Wawrinka relativ gut schlagen kann und wird und so. Aber ich hoffe einfach mal, dass er gesund durch dieses Turnier kommt, egal wie weit es dann geht.
Ja. Ähnliches gilt übrigens für Grigor Dimitrov, der gleich in der Partie oben drüber gegen den Australier Dane Sweeney in der ersten Runde spielen darf. Das ist sicherlich mit seiner Wildcard gegen Qualifikanten ganz dankbar, würde dann gegen Jakub Mensik treffen. Ich erwähne ihn deswegen, weil wir dürfen nicht vergessen, Grigor Dimitrov hat letztes Jahr in der zweiten Woche gegen Jannik Sinner 2:0 Sätze vorne. War sogar schon Break vorne im dritten Satz, weiß ich gar nicht mehr genau, aber dann macht er diesen Ausschlag, er fasst sich an die Brust. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, er hat einen Herzinfarkt, war dann wenigstens froh, als ich merkte, dass er sich an die rechte Seite griff. Und da war es ja dann geschehen um ihn, hat eine ganz üble Verletzung sich zugezogen gehabt. Auch so ein Pechvogel irgendwie. Daniel, diese Herrenauslosung, finde ich, hat gerade so, finde ich, vom Nachrichtenwert und von den Erstrundenpartien eine ganze Menge an Popcorn zu bieten. Ist dir das auch aufgefallen, als du schon auf der Jagd nach Schlagzeilen warst für nächste Woche?
Ja, definitiv. Zumal gerade verglichen auch mit den Damen. Wir reden ja oft nach Auslosung darüber, der eine Draw gefällt uns besser, weil der andere ist nicht ausgeglichen oder da gibt es keine Popcorn-Matches. Ich finde in dem Fall eigentlich beide Draws sehr, sehr ausgeglichen. Das Einzige ist vielleicht, dass man bei den Männern schon eher in der ersten Runde über das ein oder andere Popcorn-Match sprechen würde, wenn man das denn so nennt. Wobei das ist ja am Ende auch immer so ein bisschen eine Verschiebung, weil bei den Damen kommen die dann halt erst in der zweiten oder in der dritten Runde. Trotzdem, ich glaube, wir hatten es selten, dass wir echt beide Draws uns angeguckt haben und gesagt haben, ja, das ist irgendwie alles sehr ausgewogen. Wo ich hinschauen werde, auf jeden Fall natürlich erste Runde, gerade erwähnt, ne, Wawrinka Berrettini macht man irgendwie automatisch. Taylor Fritz gegen Jack Draper finde
Ja,
ich auch
das
ein
ist ein
sehr, sehr
Kracher.
interessantes Duell. Also gerade auf Rasen, glaube ich, ein Muss. Wo ich ein bisschen lachen musste, war Kokkinakis gegen Bublik. Das ist für mich so ein Match, das findet irgendwo auf Platz 9 statt.
Bisschen
Da
lachen
ist,
ist gut.
ja, also da ist ganz viel los und man denkt, glaube ich, wenn man da dran vorbeigeht, die spielen seit 7 Stunden und sind im fünften Satz und irgendwann merkt man aber, dass Alexander Bublik nach 3 Sätzen klar gewonnen hat. Ich glaube, irgendwie so wird das ablaufen. Ja, und dann natürlich auch noch, weil ihr gerade sagtet, das wirkt wie aus einer anderen Zeit, auch wenn man da einem schon wieder eigentlich Unrecht tut, aber Marin Cilic gegen Daniil Medvedev, zwei ehemalige Grand Slam-Sieger in der ersten Runde, natürlich auch ein Match, wo man irgendwie
Das
hinschauen
sagst du
muss.
Medvedev nicht ins
Emotional.
Gesicht, dass das aus einer anderen Zeit stammt.
Das würde ich ihm wahrscheinlich nicht ins Gesicht sagen, das ist richtig. Aber eine Besonderheit auch, hatte ich gerade vorhin jetzt noch gelesen vor der Aufnahme, das ist erst das sechste Mal, dass in Wimbledon in der Open-Ära zwei ehemalige Grand-Slam-Sieger zum Auftakt aufeinandertreffen. Also es gibt es in der Tat nicht häufig.
Achso, mit Medvedev gegen Cilic.
Genau, mit Medvedev gegen
Ja.
Cilic. Das ist das sechste Mal in Wimbledon, dass in
Ach
der ersten
krass.
Runde zwei ehemalige Grand-Slam-Sieger gegeneinander spielen.
Und wenn man das dann auf die US Open beschränkt, was ja bei beiden gilt, sind es wahrscheinlich die zweiten oder so.
Das kann sehr sein, ja. Ich hatte mir eben noch mal irgendwie versucht, eine Liste rauszusuchen. Ich weiß gar nicht, Jaromir war, glaube ich, irgendwie bei den ersten drei Matches involviert. Dann gab es irgendwie in den 90ern, glaube ich, einmal Stich gegen Kurier in der ersten Runde. Und ich glaube, das letzte war oh, Novak Djokovic irgendwie vor 15 Jahren oder so gegen Ferrero, meine ich.
Ja, dann haben wir aber die US Open nicht mit dabei.
Nee, also deswegen, das kann schon sehr gut sein, ja. Hast du, glaube ich, recht.
Ja.
Ja. Ihr habt noch den Knaller Schapowalow gegen Carreño Busta vergessen.
Das klingt aber auch, das ist nicht nur wie aus einer anderen Welt, sondern das klingt fast schon
Von
Altertum,
einem
ja?
anderen Stern. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott.
Ja, weil das ist ja irgendwie witzig, ja, und daran merkt man irgendwie auch schon, ja, gut, kann man jetzt sagen, sind 7 Jahre lang, aber wie lange wir den Podcast schon machen, wie viele Grand Slam-Vorschaus wir gemacht haben, aber ich kann mich erinnern, Schwelli, als wir begonnen haben, das war halt noch die Phase, wo wir mit der Zunge geschnalzt haben, wenn der Name Schapowalow fiel. Und jetzt ist es halt so ein, ja, ist halt wie so ein Möbelstück auf der Tour. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich meine, das ist gar nicht despektierlich, es ist so Inventar halt, weißt du?
Es ist halt so ein Beispiel dafür, oder er ist so ein Beispiel dafür, wie es gehen kann. Ne? Also, das trotz, also er ist ja, hatte so einen schnellen Aufstieg damals auf Hartplatz in Kanada und Amerika, also auch sehr früh da schon Nadal geschlagen hat, glaube ich. Da hat ja jeder gedacht, das ist einer, der in den nächsten Jahren dann irgendwann das Tennis, sagen wir mal, mindestens mal mitbestimmen wird, da oben mitspielen wird. Bei ihm ist es dann, soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, aber ist es ja nicht mal so weit gegangen, wie sagen wir mal bei einem Tsitsipas, der ja wirklich mal da oben war und jetzt halt dann früher als andere abgefallen ist und wo es fraglich ist, ob es noch mal was wird. Es ist ja immer dann so, wenn ich es richtig im Auge habe, war das höchste der Gefühle so Ende der Top Ten mal bei Schapowalow. Und ja, da auch mit Verletzungsproblemen, ne, immer wieder Knieprobleme und so weiter. Aber da kann man halt sehen, dass das wirklich im Tennis ganz, ganz wenig mittel- und langfristig so komplett vorgezeichnet ist. Ne, dafür beobachte ich das Ganze jetzt auch schon zu oft, dass ich immer so ein bisschen mittlerweile Stirnrunzeln muss, wenn Leute so praktisch so erzählen, als wäre es ganz, ganz klar, was im halben Jahr oder gar in 2 Jahren oder 5 Jahren so sein wird. Da kann so viel dazwischen kommen, da ist wirklich, wirklich wenig ganz klar. Und ich finde es auch, man darf da nicht despektierlich drüber sprechen. Sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Tennisspieler würden sich eine Karriere wie Denis Schapowalow wünschen. Aber so ganz hoch hinausgegangen, wie viele das gedacht haben, wie ich es auch gedacht habe, ist es dann halt doch nicht. Ne? Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nochmal einen Turnaround macht. Und wir irgendwie Denis Schapowalow noch mal als einen Top-10 oder gar Top-5-Spieler oder so sehen. Und das war der
Nein.
vorgezeichnete Weg.
Das glaube ich auch nicht. Und deswegen würd's mich auch wundern, wenn er in einer der zukünftigen Folgen noch mal so viel Airtime bekommt wie heute.
Habe ich es jetzt komplett ausgereizt? Was?
Es sei denn, er straft uns Lügen, was in Ordnung ist. Aber zurück sozusagen zur Auslosung, was eben, und das, was ihr gerade beschreibt, ist ja diese Dynamik, die im Tennis passieren kann, auch aufgrund von Verletzungen und eben dem Wesen der Weltrangliste und dem damit einhergehenden Frage, bin ich gesetzt oder nicht. Das führt genau dazu, dass wir so eine, wie ich finde, absolute Erstrunden-Kracher-Begegnung und Albtraum in dem Fall für Taylor Fritz haben, der nämlich gegen Jack Draper ran muss. Kann man sagen, ja gut, er war jetzt viel verletzt, aber hey, Jack Draper, erste Runde in Wimbledon als Gegner, das hat der gute Taylor sich sicherlich anders vorgestellt. Oder es gibt eben halt auf der Auslosungsseite hier vom guten Jannik Sinner, da spielt beispielsweise ein Spieler, der Rasen ja gerne ganz schnell abhakt, Casper Ruud. Ja, ist an Nummer 11 gesetzt und der wird sich gedacht haben, ja gut, okay, aber dann mache ich halt da 2, 3 Runden und dann ist auch wieder. Der kann wahrscheinlich nach der ersten Runde auch schon wieder die Koffer packen, weil der trifft auf Hubert Hurkacz, seines Zeichen der Mann, der Federer gekillt hat in Wimbledon und durchaus ein veritabler Rasenspieler ist und wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass der Norweger schon nach der ersten Runde seine Koffer packen kann. Also diese Kombination aus ungesetzten Spielern plus gegebenenfalls Spezialist für Rasen und eben der Rasen als solches, finde ich, hat einen ganz, ganz besonderen Reiz für Wimbledon. Und deswegen, Daniel, mal die Frage an dich und damit so ein bisschen auch die Überleitung. Jan-Lennard Struff ist eigentlich Rasenspezialist. Sollte man eigentlich aufgrund seiner Größe und seines Aufschlags schon ein bisschen da einordnen können, oder?
Ja, ich würde ihn sogar auf dem Hardcourt immer noch ein bisschen stärker sehen. Aber klar, natürlich bringt er irgendwie das mit, was man für ein Rasenspiel durchaus benötigt. Ja, erste Runde Sebastian Baez, das ist, glaube ich, auch eine Sache, weil zumindest so mein Gedanke, das muss er gewinnen.
Das ist doch endlich mal eine dankbare Auslosung für ihn, oder?
Das wollte ich gerade sagen. Und das sagen wir bei Jan-Lennard Struff, erste Runde Grand Slam nämlich selten, weil meistens spielt er ja eigentlich gegen Novak Djokovic gefühlt. Ja, dann finde ich allgemein, also er hat natürlich so die ersten beiden Runden, finde ich Glück, weil Brandon Nakashima ist der Gesetzte, Pennington Jones mit einer Wildcard, das könnte dann auch noch klappen. Dritte Runde dann, ja, ne, gegen den altertümlichen Medvedev, wie ich eben schon gesagt habe, oder Cilic vielleicht, weiß man nicht. Er ist für mich so ein Spieler, dem würde ich auf Rasen oder auch gerade in Wimbledon auch echt mal einen ganz tiefen Lauf irgendwie zutrauen, durchaus. Gerade in Jan-Lennard Struff, den wir auch schon so oft abgeschrieben haben und der dann irgendwie immer wieder in die Top 100 auch zurückgekehrt ist und nochmal einen Frühling hatte, definitiv draufschauen. Ja, dann wäre so ein bisschen die Frage, die anderen Deutschen, ne? Was erwarten wir da? Daniel Altmaier spielt gegen Alex Molchan, dann gegen Lehetska Popirin, wenn das in der ersten Runde klappt. Er hat jetzt in Halle natürlich ganz gut gespielt. Für mich war er vorher eigentlich eher auch so einer, für den der Rasen jetzt eher der Belag ist, den man auch weglassen könnte im Jahr. Vielleicht tue ich ihm da aber auch Unrecht.
Nein, tust du nicht.
Das nicht, okay, aber dafür also, hatte sich ja jetzt auch Dustin Brown in sein Team geholt für die Rasensaison.
Genau.
Ja, okay, ich glaube, ja. Da, ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren oder sagen, so, aber ich glaube, da kann er schon sich durchaus das eine oder andere holen, was ihm vielleicht auch einfach vom reinen Prinzip fehlt. Also Rasen ist ja eine ganz andere Art zu spielen. Da musst du ja wirklich sehr sehr taktisch vorgehen, einfach weil der Belag so viel Risiko beinhaltet und du wenig Zeit hast und nicht so viel kontrollieren kannst. Und da musst du halt versuchen, das zu kontrollieren, was geht. Und mir erschien Altmaier vorher immer jemand zu sein, der dann halt doch eben auch viel über seine Fitness und Power holt. Und das passt dann natürlich nicht so ganz zusammen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er dass jetzt auch mit Dustin Brown, dass das jetzt auch nicht so eine Buzz-Partnerschaft ist, sondern dass ihm das schon auch wirklich wichtig ist, da dieses fehlende Puzzlestück zu holen. Und es hat ja durchaus auch Früchte getragen. Ne? Also Halle war ja jetzt kein schlechtes Turnier für ihn.
Super gut. Schwelli, siehst du ähnlich, oder?
Ja, wenn mir einer gesagt hätte, das erste 500er Halbfinale seiner Karriere wird Daniel Altmaier und dann vervollständige diesen Satz, auf welchem Belag erreichen, da hätte doch niemand Rasen gesagt. Also da hätten wahrscheinlich 90% Asche gesagt und dann ein paar Verrückte noch Hartplatz, aber auf keinen Fall Rasen. Also klar, also, das macht schon Sinn. Offensichtlich hat Dreddy ihm da den einen oder anderen guten Tipp gegeben, sein Spiel ein bisschen anzupassen, weil ich würde auch sagen, so das normale Spiel, in Anführungszeichen, normale Spiel von Altmaier passt eigentlich gar nicht so zum Rasen. Also muss man, ich habe da keine Hintergründe, aber falls es wirklich dieses ernsthafte Ding ist, das den Brown ins Team zu holen, um da was zu verändern und da was zu machen, dann muss ich sagen, super. Finde ich auch ganz klasse, dass er das dann in einem ja doch jetzt auch schon etwas fortgesetzten Profialter dann auch noch mal so angeht, weil er könnte ja auch echt so rhythmisch sagen hier Rasensaison, ja, skippe ich, ne? Also lasse ich einfach, das ist
Nehmen
mein
das
Ding.
andere Geld mit aus Wimbledon und dann ist gut.
Genau,
Ja.
genau.
Also ich gehe da mit euch mit. Wir haben bei den deutschen Spielern noch den guten Jannik Hanfmann, der sicherlich ein sehr schweres Los erwischt hat gegen Petsi Perricard, vor dem Hintergrund, dass dieser junge Franzose wahrscheinlich in Wimbledon nichts anderes machen wird, als Aufschläge mit 230 übers Netz zu donnern. Das könnte schwierig werden für Jannik Hanfmann, glaube ich mal an der Stelle. Daniel, wird es mir recht geben?
Wäre jetzt auch so mein Gefühl gewesen.
Ja.
Ja, also Jannik Hanfmann ist so ein Spieler, der kann auch irgendwie immer so ein bisschen überraschen mit seiner Erfahrung, aber an sich würde ich jetzt auch sagen, wird wahrscheinlich eher so eine Niederlage nach 4 Sätzen, wenn ich das jetzt irgendwie tippen müsste. Ja, und dann haben wir natürlich noch Alexander Zverev, wobei da ja jetzt eigentlich schon klar ist nach den Ausführungen von Schwelli und Henrique, dass er im Achtelfinale dann spätestens gegen den besten deutschen Rasenspieler Daniel Altmaier scheitern wird. Oder wie seht ihr das?
Also ich werfe mal einfach so als Provokation rein, und damit Frage an euch, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht fängt Henrique an. Also je nachdem, wie dieses Erstrundenspiel Fritz Draper ausgeht, je nachdem, wie das ausgeht, hat Alexander Zverev eine Bombenauslosung erwischt, oder, Henrique?
Ja, absolut. Also das war auch Taylor Fritz war in der Hälfte das größte Warnzeichen für mich, wo ich gedacht habe, oh. Ich meine, in Halle ist er auf ihn getroffen und hat gut gegen ihn gespielt. Aber ne, muss man sagen, kam ja von den French Open. Sieg ist dann nach einer Pause auf Rasen und Rasen ist ja nun auch nicht Zverevs Lieblingsbelag. Und hat da wirklich gut gespielt und ich glaube, man hat auch gemerkt, dass ihm dieser Titel einfach eine Last genommen hat. Und ich glaube, ich habe ihn noch nie so gut auf Rasen wechseln sehen, gefühlt zumindest. Wahrscheinlich wird irgendeiner kommen, aber Saison XYZ. Und auch gegen Taylor Fritz hat er ja gut gespielt und dann ist ihm ja so, und das würde ich ihm auch abnehmen, weil man sah es einfach auch, irgendwas mit dem Blutzucker durchgegangen. Da hat sein Blutzuckergerät wohl den falschen Wert angezeigt und er hat sich dann zu viel Insulin gespritzt. Und dann ist er da wirklich ja physisch implodiert. Und insofern, gut, eine Niederlage ist eine Niederlage, damit muss man rechnen, dass das halt passieren kann. Aber ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, bin ich mir nicht so sicher, ob er nicht an Fritz vorbeigekommen wäre. Und dann würden wir hier auch auf eine andere Art und Weise diskutieren. Also, obwohl Fritz natürlich sein absoluter Angstgegner ist, man muss es eigentlich sagen, und nehmen wir jetzt mal an, er kommt zu weit, würde ich trotzdem mal gucken, ob das über 5 Sätze auch so bleibt.
Also man muss dazu sagen, für diejenigen, die jetzt die Auslosung nicht vor sich haben, Alexander Zverev würde theoretisch eben im Viertelfinale auf Taylor Fritz treffen in seiner Hälfte der Auslosung und von oben würden Reihen von der Setzung her kommen, Ben Shelton gegen Alex de Minaur. Das heißt also, es würde auf ein Halbfinale, ich sage das jetzt mal lässig daher, Ben Shelton gegen den Sieger aus Taylor Fritz, Alexander Zverev, hinauslaufen. Und ich finde, das ist mit der Entwicklung, die wir jetzt bei Alexander Zverev gesehen haben, Schwelli, ist in der Hälfte für Alexander Zverev alles drin, würde ich sagen, oder? Bin ich da jetzt zu euphorisch?
Also so ganz einfach finde ich es jetzt auch wieder nicht, aber das hast du auch nicht gesagt. Ich finde, es ist viel drin, es ist mehr drin als in vielen Vorjahren, wo ich eigentlich vor Wimbledon immer recht pessimistisch war und letztendlich haben die Ergebnisse das ja auch bestätigt. Statistik sagt ja ganz klar, das ist sein schlechtestes Grand Slam-Turnier bisher. Aber trotz deines Optimismus, da sind dann halt noch so Leute drin, wie auch Tiafoe zum Beispiel, gegen den Fritz übrigens auch noch gewinnen müsste, wenn die aufeinandertreffen sollten, bevor dann Zverev kommen würde. Also, und Henrike hat es ganz richtig gesagt, Fritz ist tatsächlich, ich nehme das Spiel in Halle jetzt mal raus, aufgrund der Umstände, aber eben auch aufgrund der, wie viele Spiele sind es jetzt? Waren es sechs davor? Sieben Niederlagen insgesamt in Folge gegen Fritz? Ist das richtig? Ich glaube ja. Das ist dann natürlich ein Angstgegner und da wird es dann auch mit mehr Optimismus und mit Roland Garros Sieg im Kopf wird's schwierig gegen den. Bublik ist da auch noch mit drin im Viertel. Muss man gucken, wie der sich durchspielt. Also ich bin optimistisch, aber es kann auch immer zwischendurch da was passieren. Ich glaube, Alexander Zverev wird nie so der komplett natürliche Rasenspieler sein und so gut sein, wie er auf Hartplatz und auf Sandplatz ist.
Na, da bin ich bei dir, Schwelle, und vielleicht, ich will es gar nicht jetzt hochjubeln, mir ist es nur aufgefallen, einfach wenn man die Auslosung als solche anguckt, dass ihm
Keine
das
Frage.
sicherlich die
Also da
Auslosungsgötter etwas gewogener sind, ja?
vielleicht habe ich mich sogar durch meine Ausführungen mir sogar selber ein bisschen widersprochen, weil natürlich alles, was ich auch gerade ausgeführt habe, spricht auch dafür, dass Taylor Fritz erstmal dahin kommen muss, dass er gegen Alexander Zverev spielt, was dann noch so kreucht und fleucht in diesem Viertel. Allein schon die erste Runde und dann, wie gesagt, Tiafoe zwischendurch auch noch und so weiter. Und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, er hat, klar, ist an zwei gesetzt, hat A. Sinner nicht, aber hat auch Djokovic nicht in seiner Hälfte.
Genau.
Und Alcaraz nicht.
Viel. Alcaraz ist nicht da, also man kann jetzt wieder sagen, es ist aufgrund dass es halt Wimbledon und Rasen ist, nicht sein Turnier, aber viel mehr den Teppich bei nicht deinem Turnier kannst du eben auch nicht ausgelegt bekommen. Das
Ja, und
ist
ich,
schwer möglich.
um da vielleicht nochmal die Schleife zu ziehen, und ich glaube, also das war zumindest bei mir auch die Herangehensweise. Natürlich hast du völlig recht, jede Auslosung birgt auch immer eine Gefahr. Und am Ende musst du es ja auch abrufen können. Auch das gehört ja zum Sport dazu. Und rein technisch betrachtet kann jeder jeden schlagen. Aber ich fand, als ich die Hälfte durchgegangen bin, war da jetzt, abgesehen von Fritz, eben aufgrund der Geschichte der beiden, also der Spielhistorie, jetzt keiner dabei, wo ich gesagt hätte, oh, also das geht auf
Du
keinen Fall.
hast vollkommen recht. Ich wollte nur ein ganz klein bisschen auf die Euphoriebremse drücken. Du könntest ja selbst sagen, selbst die erste Runde gegen Blocks rein nominell ist der irgendwo in den 30ern in der Weltrangliste. Also eine der blödesten ersten Runden von einer Weltranglistenplatzierung, die du bekommen kannst. Ja, du kannst
Aber
auch
ich.
einen Qualifikanten oder die Nummer 90 der Welt bekommen. Ich habe da relativ großes Vertrauen, dass Zverev das trotzdem gewinnen wird. Aber ich wollte auf den einen oder anderen Fallstrick hinweisen, um danach das Gegenteil zu behaupten und zu sagen, ist aber trotzdem eine gute Auslosung.
Total.
Das ist ja auch richtig, aber ich finde es schon, also für mich persönlich interessant, dass ich, glaube ich, noch nie bei Zverev in einen Wimbledon so reingegangen bin, wo ich gedacht habe, ach ja, so scheiße ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Also ich finde schon, dass er da in den letzten Jahren und jetzt mal gar nicht wegen des French Open-Sieges, aber grundsätzlich schon, finde ich, an Sicherheit gewonnen hat. Weil vorher habe ich immer bei Zverev gedacht, grundsätzlich müsste er das packen, aber es ist halt Zverev. Ich finde, das ist für mich zumindest schon weggegangen.
Also, ich glaube, da gehen wir alle mit d'accord, dass er gute Chancen hat, in seiner Hälfte ins Viertelfinale, vielleicht auch ins Halbfinale zu kommen. Wir werden das sehen. In der anderen Hälfte, Daniel, war meine erste Frage, als ich sie gesehen habe und ausgedruckt habe, war, wer kann Sinner schlagen? Hat der eine einfache Auslosung oder nicht? Und ich habe in seiner gesamten Hälfte, habe ich nur zwei Namen mit dem Kreuz gesehen, die ihn schlagen könnten. Den einen haben wir vorhin schon als abgehalfterten alten Grand Slam-Schieber verabschiedet, Daniel Medvedev. Auf den könnte es in einem Viertelfinale treffen, ja, wenn sich dieses alte Stück Fleisch durchsetzt. Und eben Novak Djokovic, der aus meiner Sicht also eine Auslosung wie gemalt hat, um hier ins Halbfinale einzuziehen, Daniel. Liege ich da komplett falsch und überschätze ich Novak Djokovic oder wie siehst du die Hälfte von Sinner?
Also vielleicht mal mit Sinner selber begonnen, weil ich finde, da muss man gar nicht so viel zu sagen. Wir haben diese Thematik gehabt jetzt mit der Hitze in Paris. Wenn er das wieder im Griff hat, ist er der große Favorit auf den Wimbledon-Titel und gewinnt das Ding wahrscheinlich am Ende irgendwie auch. Wenn das
Es
dahin
ist
das
auch
Thema sein sollte.
bis tief in die zweite Woche, Entschuldigung, dass ich, weil ich hatte das ja angekündigt, dass ich den Wetterbericht mir zu Gemüte geführt habe oder die Wettervorhersage. Es ist auch bis tief in die zweite Woche erstmal von den Temperaturen moderat in London. Also da, zumindest da sollte eigentlich keine Gefahr bestehen für Sinner zunächst mal.
Ja, das spielt ihm natürlich in die Karten. Ja, und Novak Djokovic wird, glaube ich, irgendwie so ein bisschen eine Unbekannte werden, was natürlich seltsam ist, weil wir sehen ihn jetzt ja gar nicht so unregelmäßig Tennis spielen, aber jetzt auf Rasen hat er sich halt sehr rar gemacht. Er hat jetzt heute nochmal ein Exhibition gespielt in London gegen Tommy Paul. Das hat er vorhin irgendwie in drei Sätzen gewonnen. Also er scheint zumindest die Matchhärte zu haben. Das würde ich ihm aber auch nicht absprechen. Es kann sein, dass der ins Halbfinale geht. Es kann auch sein, dass der vorher irgendwie scheitert. Da habe ich absolut kein Gefühl für. Was ich mir nur sehr wünschen würde, wäre, dass er in der zweiten Runde auf Gaston trifft, weil ich das gerne sehen möchte, wie der mit seinen 500 Stops den immer wieder ans Netz holt. Also da hätte ich schon sehr, sehr Lust drauf. Auch wenn das bedeuten würde, dass Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde ausscheidet, was mir jetzt schon ein bisschen leid tun würde für ihn, weil Djokovic-Tsitsipas wäre auch ein schönes Duell. Aber du hast am Ende natürlich recht, Tobi, um das große Ganze nochmal aufzumachen. Also wer sollte sonst Jannik Sinner gefährlich werden? Medvedev würde mir da auch einfallen. Fonseca ist, glaube ich, auf Rasen noch nicht so weit. Der hat halt mit Bautista Agut, ehemaliger Wimbledon-Halbfinalist, zwar auch ein Gegner, der ein bisschen in die Jahre gekommen ist, kann man, glaube ich, sagen. Wo ich aber zum Beispiel mega gespannt bin, wie sehr der Fonseca auch ärgern kann mit seiner Erfahrung und halt auch seinem guten Rasenspiel, das er ja immer noch hat. Und sonst, klar, also wird es natürlich irgendwie am Ende sehr, sehr dünn. Das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn da jetzt ein Dimitrov in der Hälfte wäre, ne? Das wäre so ein Spieler für mich. Da könnte man sagen, ja, wenn er auf den irgendwie in der dritten Runde trifft, sehe ich aber halt wirklich keinen. Das ist richtig.
Henrike, siehst du jemanden, der dem ja nichts in ein Bein stellen kann?
Nö, ich hätte tatsächlich Thomas Wetter oder so gedacht. Aber das baut ja ab. Weil das war wirklich was, wo ich mich gefragt habe, das, was mich interessieren würde, kriegt man das in der Zeit hin? Weil ich glaube nicht, dass Jannik Sinner jemand ist, der da große Vorbereitung auf Rasen braucht, um gut spielen zu können. Und ja, man muss mal gucken. Also er könnte auf Tommy Paul treffen im Viertelfinale, wenn ich das hier richtig zusammenfummle. Ja, da bin ich mal gespannt, weil Paul ja ganz gut drauf ist. Aber Da geht es mir halt so ein bisschen wie bei Zverev in der anderen Hälfte. Ist das wirklich jemand, wo ich jetzt tief glauben würde, dass er da was reißt? Gut, ich hätte jetzt bei den French Open auch nicht das Ergebnis so getippt. Aber da war ja schon in der Form besondere Umstände für Sinner zumindest. Insofern, ne, wenn alles gut geht, auf Djokovic kann er ja erst im Halbfinale treffen,
Und
wenn
der schlägt ihn
überhaupt.
nicht. Ne? Schwelli? Djokovic? Haut doch den Sinner weg, oder etwa nicht?
Ja, das ist, da sind wir wieder beim Zahn der Zeit, ne? Also grundsätzlich auf Rasen, wo es dann vielleicht auch nicht so lang wird und wo der Return noch eine größere Rolle spielt, also noch eine größere Rolle und so, würde ich sagen, gute Chancen für Djokovic, aber der wird halt nicht jünger. Und es ist immer die Frage, wann es anfängt, mehr und mehr zu kippen. Das kann man aber fast gar nicht einschätzen, ne? Also das ging auch bei den anderen beiden Großen. Dann irgendwann war es dann plötzlich so. Dann ging es dann auch ganz, ganz schnell. Klar, bei Djokovic häufen sich auch die Niederlagen mal so wirklich früher. Aber wenn er sich bis dahin durchspielt, weiß ich nicht, wie das ausgeht. Weiß ich wirklich nicht.
Also ich fange mal an mit dem Tipp. Ich glaube, dass wir ein Halbfinale Djokovic-Sinner sehen werden und es ein letztes Aufbäumen von Novak Djokovic geben wird. Er wird nochmal brillieren, wird ins Finale einziehen, trifft dort nicht auf Alexander Zverev, sondern auf Ben Shelton, und der ist der Erfahrung einfach komplett unterlegen, und Novak Djokovic holt den 25. und kann dann in Ruhe aufhören. So, und jetzt du, Daniel.
Von der Logik her würde ich sagen, Jannik Sinner. Auch durch die Umstände wettertechnisch, die Schwelli gerade schon erwähnt hat. Wenn ich mir eine Geschichte aussuchen dürfte, dann wäre es Gregor Dimitrov.
Schön. Ja. Ja. Henrike?
Ich meine, ich muss sagen, ich finde bis jetzt beide Stories gut. Also auch einem Novak Djokovic, und ich bin ja wirklich nicht der größte Freund von ihm, würde ich diesen 25. irgendwie gönnen, weil ich dieses Abfallen seiner Karriere jetzt dann doch auch irgendwie wieder so ein bisschen unangenehm finde beim Zugucken. Nicht, weil ich denke, ach, die Flasche kann nichts, sondern weil es mir für ihn so leid tut, ne? Dass es halt doch schwer ist, diesen Absprung zu finden und irgendwie doch geiler ist, auf einem hohen Level aufzuhören und das gerade alles so ein bisschen, zumindest gefühlt, implodiert. Aber ich muss sagen, Daniel hat natürlich auch recht mit dem Logiktipp Jannik Sinner. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sinner so richtig Wut im Bauch hat und denkt, ich fiedel mich jetzt hier durch, scheißegal wie. Das hilft mir nur nicht, mich jetzt zu entscheiden, was ich mache, weil ich finde auch schön, Gregor Dimitrov würde es auch gönnen. Ben Shelton, nee. Nee, ich bleib dabei. Ich tippe trotzdem Jannik Sinner, der soll mir meinen verlorenen French Open-Titel bitte jetzt mal in Wimbledon einspielen.
Und was sagen die Sandplatzgötter, Schwelli?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es Denis
Hör mal, dann müssen wir
Schapovalov.
Struffi nennen. Wenn wir es uns aussuchen dürfen, dann Jan-Lennard Struff.
Ich wollte das nur noch mal bringen, weil ich den Namen so überstrapaziert habe, zeitlich. Nein, und so dafür gescholten wurde. Ich finde es so im Nachhinein, wo wir jetzt hier zum Ende kommen, interessant, dass wir gar nicht über Jakob Mensik gesprochen haben.
Hast du recht, ja.
Ich könnte mir bei dem vorstellen, dass der auch eine steile Lernkurve auf Rasen hat und dass der mal richtig gut, ein richtig guter Rasenspieler sein wird. Der hat in Queens direkt erste Runde verloren, aber der hat gegen Adrian Mannarino gespielt, was eine echt unangenehme erste Runde ist. Hat dann in zwei Takes, also zweiter und dritter Satz im Tiebreak jeweils verloren. Glaube ich aber auch, dass das noch ein wenig zu früh ist in diesem Jahr. Nee, ich würde mich dann mal ganz einfach auf Jannik Sinner festlegen und sagen, der wird es machen. Der auch jetzt wieder richtig Motivation und will es allen zeigen. Und Wetter spricht dafür. Ich glaube, der wird das in den Griff bekommen, alles. Und der macht's.
Ja, prima. Da würde ich sagen, die Götter haben gesprochen. Schwelli, das war überhaupt keine Zensur. Wer bin ich, die Götter zu zensieren? Ich fand das nur so, ich fand das nur, ich fand das wirklich lustig, weil wirklich Dennis Schapowalow, jetzt habe ich es auch nochmal gesagt. Ich wollte den Namen unbedingt nochmal sagen, uns wirklich in diesem Podcast von Geburt an begleitet. Und deswegen Ehre, wem Ehre gebührt. Und vor allen Dingen Dank, wem Dank gebührt. Danke, Schwelli, dass du wieder unser Gast warst. Du
Sehr gerne.
wirst, wie gewohnt, könnt ihr Schwelli und den Sandplatzgöttern auf Facebook und auf Insta folgen und dort kriegt ihr immer die besten Informationen rund ums Turnier. Nichts Weichgespültes, sondern einfach keine PR von Wimbledon, sondern einfach die ganz schöne und ungefilterte, nicht unreflektierte, ungefilterte Sicht der Sandplatzgötter auf den Rasen in Wimbledon. Einfach folgen bei Instagram und bei Facebook. Und natürlich auch Danke an Henrico und an Daniel, an euch beide. Und
Danke dir.
danke euch
Danke
fürs
dir.
Zuhören, danke euch fürs Anmelden beim Tippspiel und fleißig mittippen. Das macht immer viel Spaß, wenn besonders viele dran teilnehmen. Und danke euch fürs Hören und noch viel mehr Dank, wenn ihr uns empfehlt, uns liked, uns folgt, nicht nur bei Instagram, sondern vor allen Dingen unserem lieben Podcast hier auf eurem Podcatcher, Spotify, Apple, wo auch immer eurer Wahl. Folgt uns. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr das möchtet und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jede neue Hörerin, über jeden neuen Hörer. Wir wünschen euch ganz tolles Wimbledon. Zwischendrin könnt ihr einmal kurz Fußball gucken oder vielleicht auch zweimal oder dreimal. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, Wimbledon beginnt am kommenden Montag. Euch viel Spaß. Wir hören uns zur Halbzeit wieder, kommendes Wochenende. Bis dahin, macht's gut und tschüss.